Ja, das Thema Dienen, wir haben es ja schon angekündigt, ist heute das Predigtthema. Und die Frage, die ich da hinein formuliert habe gleich zu Beginn, ist eigentlich, ja, ob es noch angesagt ist. Man könnte auch sagen, ist es noch modern oder zeitgemäß oder für die ganz Modernen ist es noch en vogue. Ja? Also ist es noch total in? Ist das ein Thema, das irgendwie wichtig ist? Und ich fand das ganz interessant letzte Woche, als Bruder Treffs da war und sprach über Mission und sagte, das ist das Herzensanliegen Gottes. Und da dachte ich, Moment mal, Gott hat bestimmt noch ein bisschen mehr Herzensanliegen, wie zum Beispiel, dass wir dienen. Und ich habe kurzerhand die zwei Sonntage einfach zu einer Predigtserie ausgebaut. Und deswegen geht es um die Herzensanliegen unseres Gottes im Speziellen heute zu dem Thema Dienen. Und ich habe euch eine Grafik mitgebracht, die ich gemeinerweise ohne Beschriftung der Achsen euch darstelle. Ich lasse euch auch nicht raten, aber ich sage euch gleich, was sich dahinter verbirgt. Diese Grafik zeigt, wie in den letzten 70 Jahren der Begriff Dienst oder Dienen in den deutschsprachigen Zeitungen zu finden ist, in welcher Häufung. Also das Wort Dienen ist etwa nur noch ein Drittel oder zu zwei Drittel weniger vorhanden als vor 70 Jahren in den Zeitungen. Und die Frage ist, wenn schon in den Medien dieser Begriff nicht mehr vorkommt, wie stark ist es dann in unserem Alltag noch da? Fand ich sehr interessant, dass es solche Dienste gibt oder Menschen oder Maschinen, die sowas auswerten, wie oft Begriffe irgendwo in einer Zeitung erscheinen. Und doch spricht diese Grafik eine sehr deutliche Sprache. Und so ist dieses Thema Dienen ein sehr umfangreiches Thema und wir können das natürlich heute auch gar nicht in Gänze behandeln. Deswegen habe ich verschiedene Aspekte rausgenommen und denke mir, da ist bestimmt das eine oder andere Interessante auch dabei. Und deswegen sieht meine Agenda, wie das so schön heißt, eben auch drei Punkte vor. Wir wollen uns anschauen, wie wir dienen mit unseren Gaben. Da liegt der Schwerpunkt auf den Gaben. Wir werden uns anschauen, was motiviert uns eigentlich zum Dienen und was behindert uns auch. Und am Schluss geht es natürlich, ich würde fast schon sagen, als Höhepunkt, immer ganz wichtig, dass wir bei so einem Thema auch darauf schauen, wie unser Herr als Vorbild bei diesem Thema dient. In der Vorbereitung auf dieses Thema habe ich überlegt, dienen, wo hat sich das eigentlich in meinem Leben schon gezeigt? Und da habe ich mich erinnert an eine Begebenheit oder an manche Begebenheit, als ich Kind war. So war es zum Beispiel früher üblich, wenn meine Zwillingsschwester und ich mit meinem Vater einkaufen waren, dann hat mein Vater uns immer an den Händen gehalten, ne? Zwei, ne? Das ist halt immer ein bisschen mehr Arbeit. Aber wir waren dann zum Beispiel in der Apotheke, vielleicht ist das heute auch noch so, oder beim Metzger. Und dann fragen ja die Angestellten, was möchten denn die Kleinen? Da gibt es einen Traubenzuckerle, ja, oder ein Stückle Wurst oder sowas, ne? Kennt ihr vielleicht auch. Und wenn die schon gefragt haben, dann habe ich schon den Händedruck meines Vaters deutlicher gespürt. Ja? Und er hatte dann schon mal uns vorwarnen wollen, Achtung, jetzt seid ihr gleich gefordert. Und nicht nur mit dem Händedruck seinem Wunsch Ausdruck zu verleihen, hat er das auch noch verbal getan in dem Satz, was sagt man? Und so war ich ja sehr früh erzogen worden, Danke zu sagen, habe das sehr früh gelernt. Ich weiß nicht, ob das noch eine Erziehungsmethode ist für heute. Mich hat es schon ein bisschen geprägt, wenngleich ich mich manchmal erwische, dass es auch nicht immer wieder oder nicht immer funktioniert, wie ich es einfach auch mal gelernt hatte. Eine andere Geschichte war, als ich als junger Mann den Wehrdienst verweigert hatte. Ja, da habe ich zu meinem Großvater gesagt, ich mache einen Zivildienst. Heute heißt es ja, glaube ich, Bufdi oder Bundesfreiwilligendienst oder so. Und dann hat er gesagt, was, du willst nicht dienen? Und ohne konkret auszusprechen, was er damit meinte, war mir sofort klar, was er damit sagen wollte. Und so gibt es also viele Begriffe, das Dienen, wir uns begegnen das hier alltäglich, da gibt es das Dienstleistungszentrum oder den Kundendienst. Ich denke, unsere Gemeinde wäre auch ein Dienstleistungszentrum übrigens, wäre ein schöner Begriff für uns. Aber wir sehen das sehr oft. Oft wird dieser Begriff aber, weil er oft so ein bisschen antiquiert herkommt, vielleicht auch deswegen nicht mehr so oft in den Zeitungen, umbenannt in Service. Heute gehen wir zu einem Service oder nehmen einen Service in Anspruch und wir werden sehen, das ist genau das Gleiche. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann finden wir das Wort Diakonia. Das ist der Begriff Dienst, also im Griechischen, die griechische Übersetzung, Diakonia. Und wir finden dieses Wort und seine Ableitung in der Grammatik etwa 100 Mal im Neuen Testament, also relativ oft. Und dann denke ich immer, na, wenn das so oft in der Bibel steht, dann scheint es auch irgendwie wichtig zu sein. Im griechischen Diakonia, vielleicht wundert ihr manchmal euch, es gibt noch so einen ähnlichen Begriff, nämlich Caritas, auch hier der Begriff der Nächstenliebe. Aber es ist relativ simpel, weil entweder man gehört dem evangelischen Lager an, dann hat man die Septuaginta, also die griechische Übersetzung der Bibel zur Hand, dann findest du eben den griechischen Begriff von Diakonie. Oder du hast die Vulgata, die Lateiner, also die Katholiken ja in der Regel die lateinische Bibelübersetzung verwenden und da finden wir das Caritas. Ja, Caritas oder die karitative Dinge eben. Gemeint ist das Gleiche. In der Geschichte würde ich sagen, sehr wichtige Themen in den letzten 200 Jahren und dann, wenn wir auch manchmal über die Großkirchen so ein bisschen uns auslassen, aber in den letzten 200 Jahren wurde ja im Bereich der Nächstenliebe sehr, sehr viel gemacht in den Großkirchen, wenn wir denken an Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderheime, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Beratungsstellen, ich weiß nicht, was es da, die Reihe ist relativ lang und man muss ja auch fairerweise sagen, würde es das nicht geben, würde in unserer Gesellschaft wirklich auch was fehlen. Ja? Also da ist viel gemacht worden, aber es sind eben auch die ersten Christen schon gewesen, wenn wir zum Beispiel in die Apostelgeschichte 2 rein schon ganz am Ende, da sehen wir schon, dass die ersten Christen bekannt waren, sie hatten einen guten Ruf, weil sie eben auch diese Diakonie auch gelebt haben, indem sie anderen geholfen hatten. Und sie waren als erste Christen eben sehr bekannt. Es war ein Charakteristikum eigentlich der Christen, dass sie gedient haben dem Nächsten. Das war also sehr, sehr offenkundig. Und ich habe für uns zwei Texte mitgebracht, auf die wir in unserem ersten Abschnitt einmal eingehen wollen. Und da ist er. Es sind zwei Bibelstellen, die ich miteinander, die wir betrachten wollen. Die erste finden wir in 1. Petrus 4, Vers 10. Da steht, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Und jetzt könnte man da weiterlesen, da gibt es eine kleine Aufzählung, aber weil die sehr klein ist und weil die Gnadengaben viel, vielfältiger sind, habe ich die Aufzählung des Paulus übernommen, die er den Römern schrieb. Und deswegen habe ich die hier angeführt, Römer 12, Vers 6 bis 8. Da werden die Gnadengaben nochmal ausführlich beschrieben. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade, wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Also ich habe euch schon mal, damit ihr die Arbeit nicht habt, das einmal rausgesucht. Und Spurgeon war es, seinerzeit der junge Prediger ausgebildet hatte und er hatte einen Satz geprägt, den ich mir immer wieder auf die Fahne schreibe, wenn ich eine Predigt vorbereite. Der sagte, die Predigt muss das Ergebnis des Studierens sein. Die Gemeinde möchte das Ergebnis hören und nicht, was du studiert oder wie du studiert hast. Und vielleicht erinnert ihr euch an manche Predigt, wo ihr Mühe habt zuzuhören, dann liegt das manchmal an diesem Sachverhalt. Aber ich habe für euch hier einmal die Tunwörter rausgeschrieben. Ich habe einfach mal rausgesucht, welche Tunwörter steht da drin. Und jetzt sagt ihr vielleicht, was ist denn ein Tunwort? Ja, das stimmt. Heute nennt man solche Wörter die Wortart Verben oder Nomen, also andere Wortarten, Nomen und Substantive. Zu meiner Kindheit hat man die Dinge Hauptwörter und Tunwörter genannt. Und der große Vorteil war, wenn du nicht wusstest, wie schreibst du das jetzt, klein oder groß, dann hast du gefragt, tut man da was? Ist das ein Tunwort? Dann schreibt man es meistens klein. Das hat uns also geholfen, so manche Note zu retten. Bei Verb erkennt man das ja nicht immer, was da gemeint ist. Also habe ich hier Tunwörter rausgeschrieben. Außerdem impliziert dieses Wort ja auch etwas Wunderbares, was uns hier hilft. Denn diese Wörter bedeuten, ich tue etwas. Ganz simpel. Und so haben wir hier verschiedene Begriffe, 8 Stück. Gnadengaben sind also Dinge wie Gottes Wort zu verkündigen, zu dienen ganz allgemein. Deswegen haben wir heute diesen einen Ausschnitt. Also wir könnten auch hier eigentlich so eine Predigtserie mal machen über alle 8 Gnadengaben, so mal als Idee. Heute über das Dienen, aber genauso das Lehren, das Ermahnen, das Geben, das Leiten und Helfen. Und natürlich können wir nicht auf diese ganzen Themen heute eingehen. Vielmehr ist mir die Gesamtbotschaft wichtig. Also wie viel Gnadengaben hat Gott uns eigentlich gegeben? Und ich kenne immer wieder Geschwister, die sagen, was kann ich denn schon? Und ich kann ja gar nichts, ja? Ich bin ja nichts wert und so. Und dann denke ich immer, Moment mal, Gnadengaben, die hat Gott uns geschenkt. Also wenn du nicht viel kannst, aber was geben, kann doch jeder, oder? Oder dienen, in welcher Art und Weise auch immer, kann das nicht jeder? Also ich würde mal behaupten, 2, 3 Dinge, jemandem zu helfen, viele Dinge, die hier stehen, mindestens die Hälfte, das kann doch jeder auf seine Art und Weise. Also vielleicht vergessen wir manchmal, mit was wir beschenkt sind als Begnadete mit den Gnadengaben. Gott hat sie uns gegeben, damit wir sie einsetzen, und im Bibelwort haben wir gesehen, dass wir sie als Haushalter einsetzen sollen. Wir haben das heute schon gehört, heute Morgen in 1. Korinther 4, was war es, Vers 2, ja, dass wir als Haushalter, da schließen wir die Brücke zur Einleitung, das sehen, dass wir die Gnaden bekommen haben als Haushalter. Das heißt, ein Haushalter, Andreas weiß das noch besser, da tut man Dinge für andere. Ja, mit allem, was ich da hantiere, das gehört mir eigentlich gar nicht, aber ich verwalte das, weil das allen anderen dient. Und so gibt es ein Gleichnis, das kennt ihr sehr gut. Ich habe es jetzt hier nicht an der Wand, aber ihr könnt in euren Bibeln nachschauen. In Lukas 19, die Verse 16 folgende, da ist dieses Gleichnis mit den anvertrauten Pfunden. Und solche und ähnliche Gleichnisse finden wir ja häufig in den Evangelien. In diesem Gleichnis geht es ja darum, dass ein Edelmann, so übersetzt es die Schlachterübersetzung, wegreist, um zum König gekrönt zu werden, und er hinterlässt seinen Knechten die Verwaltung. Und als er zurückkommt, da lobt er den einen und sagt, wow, du hast das verzehnfacht, während ich hier weg war. Wow, Wahnsinn, verzehnfacht. Ja? Dann kam der zweite, ich weiß nicht, ob der schon ein schlechtes Gewissen hatte, der hat es nur verfünffacht. Und der dritte hat es, das Wort gibt es gar nicht, vernullfacht. Ja? Der hat nichts draus gemacht. Und er wird gelobt, oder die beiden Ersten werden gelobt für ihre Treue und dass sie auch eben ja im Geringsten treu waren und dafür auch belohnt werden. Und wir haben manchmal so, das ist vielleicht so ein erster Gedanke, den ihr auch mitnehmen wollt, wir haben manchmal so ein Verständnis, so ein Leistungsdenken. Ah ja, also der, wo das verzehnfacht hat, das war doch super, der war doch der Beste, oder? Ah, der andere hat bloß verfünffacht, das ist ja nicht gut. Ja? Und ich denke mir mal, wir vergessen, dass wir unterschiedliches Leistungsvermögen haben. Anderes Beispiel, heute Nacht Patrick Lange, Ironman, ja, gewonnen, 3, wie viel Kilometer, weiß nicht, schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und noch ein Marathon, 7,5 Stunden. Ich schaffe das nicht einmal in 3 Tagen. Ja? So, wer ist denn der schlechtere Sportler? Der ist danach genauso ausgepumpt wie ich. Oder andersrum, ich merke, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall hätte ich genauso mein Bestes gegeben, um das zu erreichen. Alles, was ich kann. Ja, ich bin dieses Jahr 1200 Kilometer Rad gefahren. Also ich bin gut im Training. Also das Radfahren hätte funktioniert. Ja, hätte ich vielleicht noch hingekriegt. Aber am Schluss wäre ich 193. oder 274. geworden. Oder die hätten hinter mir die Tore geschlossen und ich wäre gar nicht mehr in den Zielraum gekommen. Das gibt es ja auch. Die haben ja so eine Deadline da. Naja, ich will damit bloß sagen, wir haben manchmal so den Eindruck, in absoluter Menge können wir vielleicht nicht viel geben. Aber das interessiert Gott gar nicht, die Menge. Gott interessiert, was du von Herzen gibst und tust und ob du es von ganzem Herzen tust. Und das ist der entscheidende Gedanke, der hier mitschwingt. Ich habe weitere Gedanken, die ich mit euch teilen möchte, wie das ja so schön neudeutsch heißt. Der erste Gedanke ist, sind die Lasten ausgewogen verteilt? Und wir haben ja hier in der Gemeinde unwahrscheinlich viele Dienste. Also ich staune ja immer, wir haben ja vor einigen Monaten haben wir ja noch immer, oder wir arbeiten ja immer wieder daran, die Dienste auch zu visualisieren, welche Bereiche es bei uns gibt und welche Aufgaben und so weiter. Und es ist schon enorm, was hier gemacht wird in der Gemeinde und wie ihr euch engagiert, das ist wirklich enorm. Und das ist auch wirklich ein großer Segen. Aber ich habe 2 Sorgen. Und die eine Sorge mache ich anhand eines Beispiels. Als meine Frau und ich geheiratet hatten, machten wir eine Hochzeitsreise. Machen andere auch. Und da waren wir auf einer der Kanaren. Und wer da schon mal dort war, der weiß, puh, da gibt es auch ziemlich trockenes Gelände. Auf jeden Fall haben wir uns für eine Kameltour entschieden, um mit den Kamelen ne, so mal ein bisschen auf die Anhöhe zu klettern und uns die Insel und das Meer mal anzuschauen. Und diese Kamele dort, da ist es nicht so, dass du auf dem Rücken des Kameles sitzt, sondern die Kamele haben links und rechts zwei Ausleger, da sind die Sitze drauf. Ne? Und wenn die Kamele ruhen, liegen sie am Boden und du kannst in den Sitz ganz gemütlich links und rechts einsteigen. Meine Frau rechts, ich links. So, irgendwann kam der Befehl des Kamelführers zu dem Kamel, dass es aufsteigt. Und ich sage euch was, das Kamel neigte sich gewaltig nach links zu meiner Seite. Und das Kamel zeigte schon an seinen Geräuschen, dass ihm das sehr unangenehm ist, dass ich offensichtlich 20 bis 30 Kilo schwerer war als meine Frau zu der Zeit. Sorgte fast für einen Bandscheibenvorfall bei dem Kamel. Aber der Kamelführer hat es dann eben geschafft, irgendwelche Gewichte in Form von Steinen da an den Sitz bei meiner Frau ranzuhängen, damit das Kamel wieder in Waage kam. Und ja, da kann man drüber schmunzeln, war tatsächlich so. Aber es ist auch ein gutes Bild. Ja, wie sind Lasten eigentlich verteilt? Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass auch in Gemeinden Lasten nicht so ideal verteilt sind, dass es einfach Geschwister gibt, die sehr viel tun, die sehr engagiert sind, aber die auch leistungsfähig sind, wenn man das so nennen darf, wenn man da bei dem Sportbild bleibt, aber auch leistungswillig, also die auch bereit sind, wirklich zu dienen. Und ein anderer Trend, den ich auch so ein bisschen erkenne gerade, nicht nur in Gemeinden, übrigens auch in säkularen Berufen, da macht man ja nur noch, was seinen Gaben entspricht. Ja, jetzt haben wir ja über die Geistesgaben hier schon einiges gesehen. Und da gibt es also viele auch in Gemeinden, die sagen, ah ja, ich tue nur das, was meiner Gabe entspricht. Ja, weil das ist ja von Gott gegeben, meine Gabe, die tue ich dann. Ja, und das ist so ein Trend, den man auch im Beruf sieht, dass die Leute sagen, da irgendwas Unangenehmes machen, das kann ich nicht, das entspricht nicht meiner Gabe. Ja, das kann man so sehen, man könnte es auch übersetzen mit, das macht mir keinen Spaß. Ja, aber ich weiß nicht, ob Dienen immer Spaß sein muss. Ja, das sollte uns einfach auch mal so ein Gedanke wert sein. Und es gibt einfach Dienste auch in der Gemeinde, die sieht man nicht immer. Also es gibt auch Sachen, manche sieht man, wie wenn ich jetzt hier oben stehe, aber es gibt auch Dienste, die sieht keiner. Aber die Ergebnisse sieht man. Zum Beispiel, wenn man die Gemeinderäume reinigt. Wenn man es nicht tut, wird man sehen. Aber ich habe, glaube ich, jetzt in 10 Jahren einmal gehört, dass sich jemand hier bedankt hat hier oben für die gereinigten Räume. Könnten wir auch öfters mal machen. Und ich habe mich gefragt, wir haben etwa 300 Geschwister hier, die regelmäßig in den Gottesdienst kommen, die Mitglieder sind, aber auch Freunde der Gemeinde, wie wir sie bezeichnen, zumindest in Church Tools, ja, in unserem Verwaltungsapparat-Tool. Also etwa 300 Geschwister. Und was glaubt ihr, wie viel Prozent davon sich engagieren im Reinigen der Gemeinderäume? Ihr braucht nicht raten, es sind keine 10%. Also praktisch jede dritte Reihe sitzt einer oder eine. Und ich mag das bloß mal sagen, denkt selber mal drüber nach, ob Dienen auch bedeutet, mal auch was zu putzen. Ich glaube, die Geschwister würden sich freuen, wenn sie nicht 7-mal im Jahr dran sind, sondern vielleicht nur 3-mal im Jahr. Das könnte eine ganz praktische Übung des Dienens sein. Und wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, macht was draus. Ja, ein Grund, warum ihr vielleicht nicht beim Putzen dabei seid, beim Reinigen der Räume, kann vielleicht sein, dass ihr sagt, ich habe ja gar keine Zeit. Das mit der Zeit ist ganz schwierig und da hadern wir oft, auch zu Recht. Wir haben auch wenig Zeit, ich erlebe das selbst und Zeit ist meistens ein knappes Gut. Ja, und jeder, der irgendwie Volkswirtschaft oder Betriebswirtschaft gelernt hat, der weiß, knappes Gut, da fällt mir sofort was ein, teuer, sehr wertvoll. Genau, und so ist das auch. Also jeder, der eine knappe Zeit hat, empfindet Zeit als wertvoll. Bei mir persönlich zum Beispiel, mir braucht kein Mensch was schenken, also was Materielles. Lege ich gar keinen Wert drauf, aber wenn mir jemand Zeit schenkt, dann bin ich unendlich dankbar. Ja. Neulich hat mich ein Bruder bei der Arbeit besucht, wir haben uns unterhalten, haben zusammen Mittag gegessen. Er hat Zeit geopfert für mich. Finde ich super. Da freue ich mich riesig drüber, ist ein Dienst, den ich da wahrgenommen habe. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Test mit euch. Nicht, dass ihr da so passiv hier da sitzt. Jetzt müsst ihr auch ein bisschen was denken und ein bisschen was tun. Und deswegen habe ich was vorbereitet, zeige ich euch gleich, dass ich im TFM Leiterschaft regelmäßig tue, wenn ich unterrichte und den Themenblock Zeit betrachte. Und das dürft ihr jetzt auch mal tun. Das ist relativ einfach. Das nennt sich nämlich, habe ich mal so benannt. Selbstreflexionstest für Christen, super Sache. Relativ einfach, weil ihr sitzt sowieso da. Ihr müsst bloß denken. Ja, also ihr müsst euch nicht bewegen, sondern nur denken. Und die erste Frage einmal für euch im Inneren, bitte beantworten. Also was ist dir im Leben am wichtigsten? Bitte schlafen abziehen, essen abziehen und arbeiten abziehen. Ja, also Grundbedürfnisse, die sowieso gestillt werden müssen, mal ausklammern. Wenn das mal weg ist, was macht ihr oder was ist euch am wichtigsten darüber hinaus? Ja, einfach mal ganz kurz, kriegt ein paar Sekunden. Ich hoffe, ihr hat irgendwie was, wo er sagt, das ist für mich Prio 1 in meinem Leben. Keine lauten Kommentare. Nur für dich, Alexander. Bitte nur für dich im Kopf, weil es kommt noch eine zweite Frage hinterher. Und die dürft ihr jetzt beantworten. Die lautet nämlich, wofür verwendest du die meiste Zeit? Und auch hier wieder, schlafen, essen, trinken und arbeiten ausklammern. Also, was machst du in deiner Freizeit? Für was wendest du in deiner Freizeit die meiste Zeit auf? Das Ding heißt, Selbstreflexion funktioniert nur, wenn man ehrlich zu sich ist. Oder führt nur dann zu guten Ergebnissen, sagen wir mal so. Ja, und jetzt müsstest du die Antworten übereinander legen. Jetzt müsstest du sagen, okay, für das, was mir am wichtigsten ist, verwende ich die meiste Zeit. Und das muss die Antwort der Frage 2 gewesen sein. Verspürst du jetzt irgendwie ein Unwohlsein und merkst, ups, da ist eine Diskrepanz, dann hast du Zeit, in der Folge nochmals drüber nachzudenken. Oder deine Prioritäten zu verschieben oder zu überprüfen, ob dein Ehrgang mit dir ehrlich ist. Denk bitte darüber nach. Ich finde, es kann sehr selbstheilend sein, wenn man das so sagen darf. Ja? Was ist mir das Wichtigste? Und wenn es das Wichtigste ist, dann werde ich dafür auch die meiste Zeit verwenden. Oder andersrum, für das, was ich am meisten Zeit verwende, das ist mir am wichtigsten. Das ist eine einfache Arithmetik, wenn man das so nennen will. Und so gibt es vielleicht auch, so kennt ihr das auch, Menschen, die kommen manchmal zu euch, vielleicht auch im Beruf oder zu Hause und sagen, kannst du mal geschwind oder kannst du mal helfen oder kannst dies oder kannst das, was auch immer. Und dann haben wir manchmal so eine Standardantwort, die heißt, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Und es mag tatsächlich so sein, aber was verbirgt sich denn hinter dieser Antwort, dafür habe ich keine Zeit? Tatsächlich verbirgt sich dahinter, das ist mir nicht wichtig genug. Wenn ich sage, dafür habe ich keine Zeit, heißt es, das ist mir nicht so wichtig. Sonst würde ich mir die Zeit dafür nehmen, dann würde ich es ja tun. Also wenn ihr das immer wieder mal hört, das ist nicht negativ, nicht positiv, aber wenn jemand sagt, ich habe dafür keine Zeit, dann heißt es, das ist mir nicht wichtig. Das müssten wir uns einfach bewusst machen. Das mag ich bloß auch nochmal als Gedanken so mitgeben. Also es ist eine Herausforderung für uns, die wir eine begrenzte Zeit zur Verfügung haben, die Prioritäten richtig zu setzen, auch im Dienen für unseren Herrn. Und da hat der eine mehr zu kämpfen, andere weniger. Aber ich mag schon, dass ihr überlegt, dass ihr, was eure Prioritäten sind und wie ihr eure Zeit verwendet. Ein zweiter Gedanke. Stehen Theorie und Praxis in einem guten Verhältnis? Das ist meine nächste Sorge. Also ich genieße es, hier in unserer Gemeinde zu sein, weil wir sehr viele Brüder haben, Geschwister haben, die die Bibel sehr gut kennen und gut auslegen. Dass wir gute geistliche Nahrung bekommen. Übrigens auch in den Hauskreisen oder sonst in anderen Treffen, wo wir zusammen sind. Ja, wir sind sehr bibeltreu, wir achten das sehr darauf. Und ich weiß nicht, ob ihr vorhin bei Susanne genau zugehört habt. Was war ihr Wunsch bei den Jugendlichen? So was nennt man aktives Zuhören übrigens. Was war Ihr Wunsch für die Jugendlichen? Okay. Dass das nicht beim Kopfwissen bleibt, das war Ihr Originalwort. Kopfwissen, kein Kopfwissen. Sie möchte, dass das übergeht. Und das ist genau das, wo ich auch so ein bisschen Sorge habe. Also wie stark sind wir kopflastig und wie wenig sind wir hand- und fußlastig? Vielleicht ist das so im übertragenen Sinn das Thema. Und ja, Lehre ist sehr wichtig, aber ich habe mich mal gefragt, wie ist das eigentlich? Jetzt stellt euch mal vor, viele Christen sind so wie so Fahrschüler. Ne? Die gehen in die Fahrschule zum Theorieunterricht und machen das alles durch und sagen, super, herzlichen Dank für den Unterricht. Und fahren ihr Auto. Was ist das denn? Ja, oder du wirst eingeladen zum Essen in ein Restaurant, super Restaurant. Ihr setzt euch, ihr lest die Speisekarte, du liest sie durch von oben bis unten und denkst, ey, wow, was haben die hier alles anzubieten? Eine Speisekarte voll und dann auch noch bezahlbar. Und gehst wieder nach Hause und denkst, ja, hier bestelle ich nichts. Ja? Also so findest du viele, viele Beispiele. Oder du gehst in den Laden und denkst, boah, also Südamerika, total interessant, ich kaufe mal alle Reiseführer. Ja? Regal, Reiseführer. Die liest du alle durch und weißt, wie groß, keine Ahnung, das Trinkgeld ist beim Taxifahren in Brasilien, aber du fliegst da nie hin. Was willst du damit? Hä? Ja? Oder wer kommt auf die Idee, bei IKEA auf die Homepage zu gehen, alle Bauanleitungen runterzuladen und nie was zu kaufen bei IKEA? Das macht doch keinen Spaß. Würde doch keiner auf die Idee kommen. Aber uns Christen gelingt das manchmal. Ja? Wir sind ja gute Zuhörer und uns erbaut das irgendwie auch und ist auch richtig. Aber irgendwann müssen wir ja auch mal sagen, ja, ist gut, aber jetzt müssen wir es ja auch mal umsetzen. Also das sollte ja unser Bestreben sein. Und ich habe extra heute, nachdem ich weiß, dass wir aus Dortmund Besuch haben, ein Zitat mitgebracht, der dieses Thema unterstreicht aus einem, ich weiß gar nicht, ob er Dortmunder war, aber Westfale war er. Also wenn ihr in Dortmund in der Fußgängerzone seid und einen alten schwarz-gelben Anhänger befragt, was denn Alfred Preisler seinerzeit gesagt hat, die sagen, ach du meinst Adi. Ja, der Adi Preisler war in den 50er und 60er Jahren ein deutscher Fußballspieler, teilweise auch Nationalspieler, später Trainer in den 70ern. Und jetzt kann ich das nicht so gut in Westfälisch sagen, aber so sinngemäß, grau ist im Leben alle Theorie, entscheidend ist auf dem Platz. Das hat er immer gesagt. Ich glaube, das ist ein relativ bekanntes Zitat, entscheidend ist, was auf dem Platz passiert. Und ich mag das als Anregung nochmal mitgeben für uns alle, was auf dem Platz in unserem Leben da so passiert. Zweiter Punkt, dienen aus der richtigen Motivation. Und jetzt sagt ihr vielleicht, ja Klaus, da hast du ja recht, jetzt hau nicht noch mehr drauf, es tut schon weh genug. Ja, mag ja sein, aber ich habe ein Problem mit der Motivation. Ich komme einfach nicht ins Gehen, ich komme einfach nicht ins Dienen, mir fällt das schwer. Ich habe Enttäuschung erlebt und. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich mag heute nicht über all die Gründe sprechen, warum was nicht geht, sondern ich mag lieber darüber sprechen, was uns motivieren sollte. Und ich habe in meinem Berufsleben jetzt 25 Jahre als Führungskraft hinter mir und habe, ich weiß nicht, wie oft mich über das Thema Motivation beschäftigt oder auseinandergesetzt. Und ja, du kannst da als Leiter gewisse Rahmenbedingungen setzen, aber echte Motivation, und das ist wahrscheinlich keine Raketenerkenntnis, kommt immer von innen. Echte Motivation muss von innen kommen. Das muss intrinsisch sein, wie das in der Fachsprache heißt. Und eine Motivation könnte sein, das haben wir heute auch schon mal so ein bisschen gehört, den Lohn, den wir zu erwarten haben, könnte eine Motivation sein. Und ich habe dazu auch eine Begebenheit, die das ein bisschen untermauert, dieses Thema. Vor kurzem hatten wir das Männerfrühstück hier und gegenüber von mir saß ein junger Bruder, der etwa halb so alt ist wie ich. Er ist beschäftigt. Als Reinhard das Buffet so liebevoll eröffnet hatte, hatte mein Bruder gegenüber von mir nichts Besseres zu tun, als mich zu fragen, darf ich dir was zu trinken mitzubringen? Was magst du denn trinken? Und ich dachte, oh nein, das hat ja noch nie einer gefragt. Jetzt gehöre ich zu den Alten. So, was macht man in so einer Situation? Dankend ablehnen. Er hatte extra meine Turnschuhe angezogen. Wir hatten ja so ein Sportthema gehabt. So, aber, jetzt kommt das große Aber, auf dem Nachhauseweg, als ich drüber nachdachte, ihr kennt das ja auch, ne? Man fährt dann nach Hause und denkt nochmal nach, wie war das heute? Und dann dachte ich mir, wie dumm warst du eigentlich? Ja? Jetzt will ein Bruder dir dienen und du nimmst ihm die Chance, dir Gutes zu tun. Habe ich gedacht, hey, Selbstreflexion tut auch manchmal gut. Ja? Ich habe ihm die Chance genommen, mir zu dienen. Ja, keine gute Aktion. Also Sebastian, es tut mir leid. Aber, ja, danke. Oh, ja, wir haben so liebe Brüder, ja. Matthäus 23, Vers 11 ist dazu der passende Bibelvers. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Matthäus 23, 11. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Und das ist ein Gedanke, den wir ja sehr oft oder der uns sehr oft in den Evangelien begegnet, dass wir sehen, dass Gott hat einen ganz anderen Maßstab von Größe. Also wer ist eigentlich groß in seinem Reich? Wenn ihr, das ist ja auch hier Teil, nee, das nicht, aber in Teilen der Bergpredigt wird das sehr, sehr deutlich, dass Gott einen ganz anderen Maßstab hat als die Welt oder wir leider oft auch noch. Also der Größte ist einer, der dienen tut. das ist Gott wirklich wichtig. Und wenn wir über dieses Dienen nachdenken und Diener und Knecht, in unseren Bibelübersetzungen haben wir oft den Knecht stehen, aber eigentlich steht dort der Begriff Sklave drin. Ja, ist natürlich nicht mehr so ganz zeitgemäß. Und wenn wir dann mal so ein bisschen schauen, wo kommen denn die Begriffe her, dann finden wir den Sklaven als lateinischen Begriff, auch in der Wortverwandtheit den Servus. Ja, da kommt auch der Service übrigens her. Ja, das waren die Sklaven, die am Tisch gedient haben. Da kommt auch das Servieren übrigens her. Ja, wenn ihr wissen wollt, wo kommt ein Servieren her? Ja, ist der Service, den der Sklave, der Servierer gebracht hat. Ja. Und ich habe jetzt neuerdings einige bayerische Kollegen in meinem Team und die haben eine Angewohnheit, wenn sie grüßen. Was sagen die dann? Servus. So, und dann habe ich gedacht, was heißt denn das eigentlich? Und wenn man das mal schaut, heißt Servus eigentlich zu Diensten. Dir zu Diensten. Und wenn nächstes Mal, ich weiß schon, was ich mache, wenn das nächste Mal mich einer begrüßt mit Servus, dann sage ich danke, ich komme drauf zurück. Ja? Also von daher ist das eine gute Idee, aber es kommt tatsächlich Servus aus dem Begriff des Sklaveseins. Ja, echte Größe ist tatsächlich, wenn man selbstlos ist, wenn man achtsam ist. Und das ist auch so ein Gedanke, den ich einmal hier mitgeben will. Wir haben ja auch viele ältere Geschwister, einige ältere Geschwister auch unter uns, die wirklich schon lange in die Gemeinde kommen, lange mit Jesus gehen und so treu sind und auch Gaben, die wir gesehen haben, Gnadengaben, auch leben und die vor allen Dingen für uns eintreten im Gebet. Ja? Mir ist immer Angst und Sorge um jede Bruder, Schwester, die nicht mehr unter uns ist, die für uns betet. Weil ich weiß nicht, ob wir auch so treu sein werden. Und auch hier ist ja die Frage, was gebe ich denn zurück? Beachten wir unseren älteren Schwestern? Ist uns das wichtig? Priorität? Ja? Zeigen wir unseren Geschwistern, unseren älteren Geschwistern, dass wir sie lieb haben, dass wir Respekt vor ihrer Lebensleistung haben, vor ihrer Leistung auch als Bruder und Schwester, dass sie uns dienen. Und ich habe in einer Gemeinde gesehen, da tut die Jugend regelmäßig irgendwann im Jahr ein, zwei Mal einen Nachmittag veranstalten, Kaffee und Kuchen richten und dann dienen sie die älteren Brüder und Schwestern. Sie singen gemeinsam, sie verbringen Zeit miteinander, sie tauschen sich aus. Und das ist auch so ein bisschen meine Sorge. Wir haben viel so Zielgruppenarbeit auch in den Gemeinden, hat auch alles seine Berechtigung, weil unterschiedliche Bedürfnisse auch da sind. Aber die Bibel spricht von einem Leib, gell? Das sollten wir uns auch nochmal bewusst machen. Wir sind ein Leib. Ja? Und ich mag das nochmal als Anregung mitgeben, dass wir hier vor allen Dingen wirklich unseren lieben älteren Geschwistern, dass wir die nicht vernachlässigen und ihnen den richtigen Respekt zollen und auch in der richtigen Art und Weise mit ihnen umgehen. Ein zweiter Gedanke, gute Erlebnisse motivieren zum Dienst, so habe ich es genannt. Es gibt in Deutschland einen Tatbestand im Strafgesetzbuch, okay. Paragraph 323c StGB, ja, kennt das jemand? Ja, kennt ihr alle, ihr wisst bloß nicht, dass da 323c ist. Das ist die unterlassene Hilfeleistung. Ja, Strafbestand, ja, unterlassene Hilfeleistung. Ja. Also, ihr kennt das und tatsächlich ist das, oder kann das bestraft werden mit einer Geldbuße oder du kannst auch bis zu einem Jahr ins Gefängnis gehen. Ja, weiß nicht, ob uns das immer bewusst ist, wenn wir so mal da vorbeigehen, wo was passiert, wo man vielleicht auch helfen könnte. Und ich habe gedacht, hey, guck mal, das ist ja eigentlich, das ist durchaus biblisch. Denn in Jakobus 4,17 steht, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Jakobus 4,17. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Und ganz ehrlich, da knappt sich schon dran. Vielleicht geht es euch auch so. Und ich habe gedacht, gestern habe ich ein Erlebnis gehabt, vielleicht hatte ich deswegen das Erlebnis, weil ich genau dieses Thema hatte, um es euch zu erzählen. Gestern Mittag bei dem schönen Wetter bin ich mit dem Hund raus und dann laufe ich so einen Weg entlang und am Straßenrand wechselte ein älterer Mensch von seinem A-Klasse, also so ein Elchtest A-Klasse, also so ein A-Klasse halt, die Reifen von Sommer auf Winter. Und als ich näher kam, fängt das Ding an zu rollen, also nach hinten. Und dann bin ich halt schnell hingesprungen, wie das so ist, und war froh, dass ich ein bisschen Power hatte und konnte die Kiste da ein bisschen anhalten und zum Stehen bringen. Es war nicht wirklich schlimm, aber das Auto wäre halt auf das andere draufgerollt. Und es ist dann schon schön, wisst ihr, wenn dann derjenige, dem geholfen wurde, wenn du seine Dankbarkeit siehst und hörst, Ja, und dann weißt du wieder, warum du es getan hast. Und ich glaube, das ist genau das, was für uns wichtig ist. Ja? Gute Taten, guten Dienst, ja, erzeugt Dankbarkeit und es motiviert am Schluss, weil die Dankbarkeit erreicht dich im Idealfall. Und das motiviert, das ist dann am Schluss diese intrinsische Motivation, die da eben mitläuft. Aber noch eine viel wichtigere Motivationsquelle ist der letzte Punkt zu dem Thema, nämlich die Liebe zu unserem Herrn. Ich habe dazu ausgewählt, gibt es auch mehrere Stellen, Galater 5, 13, der zweite Teil, dient einander durch die Liebe. Und jetzt ist ja die Frage, welche Liebe ist denn hier gemeint? Das ist die Agape, also die Liebe unseres Herrn zu uns, beziehungsweise von uns zu unserem Gott. Ja? Also dient einander durch die Liebe. Und ich weiß nicht, wer hier sich mit Raketentechnik auskennt, ja, was geforscht wird, um irgendwelche Megatonnen ins Weltall zu schießen, um die Anziehungskräfte der Erde zu überwinden. Aber ganz ehrlich, die viel größere Kraft, die größte Kraft im ganzen Universum ist die Liebe unseres Herrn. Ich kenne keine größere. Ja, die bringt uns nicht in den Orbit, aber sie bringt uns noch viel weiter. Sie bringt uns in die Ewigkeit. Ja, Liebe ist manchmal so ein Thema. Vielleicht fehlt uns manchmal auch die Liebe zu Menschen. Das ist auch, ist auch mal so. Und Liebe muss auch wachsen. Das ist auch so ein Thema. Und vielleicht sagst du ja, das ist genau mein Punkt. Ich würde gern dienen, aber ja, mir fehlt es da so an genau diesem Antrieb. Und ich wünsche mir, dass du das erkennst und dafür betest. Vielleicht auch mit anderen. Vielleicht geht es auch anderen so. Ja, die Liebe zu unserem Herrn sollte unsere Dankbarkeit, unser Antrieb sein, die Liebestat unseres Herrn sollte uns doch motivieren. Er ist der, der uns begnadigt hat. Und ich glaube, es tut gut, wenn wir Christen einen dienenden Lebensstil haben. Aber ohne den richtigen Antrieb wird es halt auch nichts. Dann wird es nur Krampf. Das muss man auch sagen. Ja, mein dritter Punkt war mit Jesus als Vorbild. Und ich habe jetzt hier schon die Brücke geschlagen bei der letzten Motivation. Es ist unser Herr, der uns motiviert. Es ist ein durch und durch biblisches, göttliches Prinzip, dass wir dienen sollen. Wir fragen ja manchmal, wozu, also es gibt ja auch viele junge Christen oft, wobei auch ältere, wozu lebe ich eigentlich? Wozu bin ich eigentlich da? Ja, so diese Sinnfrage. Und ich immer dann, fang doch mal an zu dienen. Ja? Auch wenn du keine Ahnung hast, auch wenn du nicht weißt, wie eine Heizung funktioniert, fang doch mal an, frag jemand, aber mach was. Und dann wirst du ganz schnell merken, ob das deine Gabe ist oder ob es nicht deine Gabe ist, ob vielleicht andere viel besser geeignet sind, wenn es kalt bleibt. Also einfach mal losgehen, einfach mal laufen, einfach mal tun. Und Jesus macht uns da ein ganz hervorragendes Beispiel dazu. Er hat ja diese Fußwaschung gemacht, der Jünger, Johannes 13, könnt ihr das ja nachlesen, ist ja recht bekannt. Und im Vers 15 sagt er, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ja, also, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und wisst ihr, es geht mir nicht darum, ob wir jetzt allen die Füße waschen müssen. Es geht mir um die Botschaft des Dienens. Ja, vor dem anderen auf die Knie gehen, den Schmutz von den Füßen waschen. Ja, glaubt ihr, Jesus hatte die Gabe des Füßewaschens gehabt? Nein, aber er hatte die richtige Einstellung gehabt. Sein ganzes Leben war ein Dienen. Und jetzt sagen wir, ach ja, der Jesus, ha ja, der ist halt vom Himmel gekommen, der hat ja alle Macht gehabt, dann wurde der Mensch, ha ja, kein Problem. Ja, so kurzsichtig dürfen wir nicht sein. Ich weiß nicht, ob wir, ach, wir können es überhaupt nicht erahnen, was es bedeutet, dass ein Schöpfer wie sein Geschöpf wird. Mir fehlt das sogar, ich kann euch nicht einmal ein vergleichbares Beispiel dazu sagen, was das bedeutet. Dass einer die Herrlichkeit verließ, irgendwann werden wir es vielleicht sehen. Aber dass ein Gott, ein Schöpfer wird wie seine Geschöpfe und dann nur dient und stirbt, damit wir alle leben können, wenn wir Buße, unsere Schuld bekennen und uns an ihn wenden. Damit dieser Weg möglich ist, in die Ewigkeit zu kommen, hat er gedient. Was brauchen wir denn noch mehr als Motivation? Also ist uns das bewusst, was Jesus gegeben hat, sein Leben. Vielleicht fehlen uns auch so die Erfahrungen von einem Menschen, der für uns irgendwo gestorben ist, der sich für uns eingesetzt hat, ja, dem wir unser Leben zu verdanken haben. Vielleicht gibt es so krasse Beispiele, bestimmt irgendwo. Und deswegen fehlt uns auch vielleicht so dieses Gespür für die Werthaltigkeit dessen, was Jesus getan hat. Und ich möchte schließen mit dem Bibelwort, das der Erstbetende vorhin zitiert hatte. Und wenn ich weiß genau, wie ich euch jetzt fragen würde, was er gebetet hat, wird es auch schwierig. Markus 10, Vers 45 steht das. Und er hat es zitiert, dort steht, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das waren seine Worte, die wir im Gebet gehört haben, Bezug darauf, weil Jesus sein Leben gab als Lösegeld für viele. Ja, ich wollte euch heute Morgen motivieren oder es versuchen zu motivieren, neu darüber nachzudenken, was es heißt, als Christ zu dienen. Und ja, ich habe auch ein paar kritische Themen angesprochen, aber das darf auch sein, denn wenn ihr die Liste der Gnadengaben genau angeschaut habt, dann habt ihr auch den Begriff oder das Verb des Ermahnens gesehen. Und ich glaube, das darf auch sein, denn unser Herr hat damit einen Zweck oder verfolgt damit einen Zweck. Ich habe zum Schluss euch eine Botschaft mitgebracht, die etwa so heißt. Und ich würde mir wünschen, dass ihr das so mitnehmt. Das ist ein relativ bekannter Spruch, den kennen auch viele. Manche haben das als Kaffeetasse oder als T-Shirt. Wohl dem, der es eben dann auch umsetzt. Ja, was war der Inhalt der Predigt heute? Die Frage war, ist Dienen noch angesagt? Und ich glaube, das ist fast schon eine rhetorische Frage. Ja, natürlich ist es angesagt. Und warum? Weil die Bibel voll davon ist. Weil es unsere Bestimmung ist. Dafür sind wir da, Menschen das Evangelium zu bringen, in der Gemeinde zu dienen und viele, viele andere Aspekte, die wir hier noch gar nicht heute beleuchten konnten. Aber es ist unser Lebensstil, unsere Kraft, unsere Möglichkeiten, das von Gott uns Geschenkte einzusetzen in seinem Reich. Wir haben gesehen, es gibt Gaben, die Gnadengaben, 8 verschiedene, vielleicht gibt es auch noch mehr. Jeder darf das einsetzen, was er geschenkt bekommen hat. Wir haben gesehen, du brauchst auch Motivation. Ja, denke auch an einen Lohn. Ich weiß, berechnen ist nicht, brauchen wir auch nicht, wissen wir eh nicht, wie Gott rechnet. Aber wir kennen seine Maßstäbe. Und ich bin überzeugt, wenn wir was von Herzen für unseren Herrn tun, geht das nicht verloren. Da bin ich sehr überzeugt von. Motivation aus Liebe, die große Antriebskraft, die Liebe zu unserem Herrn und ihn auch als Vorbild zu nehmen, das ist mir ganz wichtig, dass wir das nochmal heute ganz plausibel oder auch nochmal ganz bewusst wahrgenommen haben. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Vers, den ihr seht, da ist er, dass ihr diesen Spruch, ja, wenn der in eurem Leben auch Wirklichkeit wird. Amen. Ja, ich mag mit uns zum Schluss beten und wir werden einfach still. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ja dein Leben gelassen hast, damit wir leben dürfen. Unvorstellbar, Herr, welche Gnade uns erreicht hat, Herr, durch deine Tat. Ja, wir wissen es immer noch nicht zu schätzen, was es heißt, oder zu bewerten, was es heißt, ein Leben zu lassen für die vielen. Danke, dass du uns erkauft hast als Lösegeld, dass wir Buße tun durften, dass wir den Weg mit dir beginnen durften. Und Herr, ich wünsche mir, dass noch viele, viele Menschen genau das Gleiche tun, erkennen, was es heißt, dich als Herrn und Heiland zu haben. Ja, aber das Leben mit dir bedeutet auch dienen. Du hast uns alles geschenkt, was dazu nötig ist. Du möchtest, dass wir für unsere, dass wir als Hausverwalter, als Verwalter tätig sind mit den von dir geschenkten Gaben. Bitte zeige uns, wo wir das einsetzen können. Lass uns nicht träge sein. Lass uns ja immer wieder auch sehen, wo du uns haben möchtest. Und lass uns ja eben auch Täter des Wortes sein. Hab vielen Dank, Herr. Wir wollen dich bitten, dass das Wort oder das Gehörte in uns wirkt und Beine und Füße bekommt. Amen.